Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, schönen guten Abend.
Ich freue mich wirklich, dass es klappt, denn ich habe das schon so lange versucht und es hieß dann immer, der Herr Herbst hat leider keine Zeit und das ist ja auch kein Wunder. Sie drehen, Sie schreiben Bücher, Sie synchronisieren. Sind Sie vielleicht so ein kleiner Workaholic?
Nee, Gott sei Dank nicht. Das wäre was Schlimmes. Ich bin jetzt 55 mittlerweile und meine, wie sagt man so schön, Work-Life-Balance ist mir ehrlicherweise das Wichtigste. Und aber ich muss schon immer so ein bisschen gucken, dass ich nicht zu viel mache, das stimmt, oder musste darauf achten, nicht zu viel zu machen. Aber genauso blöd ist natürlich festzustellen, man macht eigentlich zu wenig. Also der kleine Bruder des Burnouts ist ja das Bore-out. Mhm. Deshalb muss man immer so ein bisschen gucken, dass man die Balance findet. Und das ist mir von Jahr zu Jahr besser gelungen, muss ich sagen.
Ich habe gesehen, Sie sind Wassermann, wie ich auch, im Februar geboren. Sind Sie so ein typischer Wassermann, also Idealist, wie Visionär, 1000 Ideen im Kopf.
Gut aussehend, wunderbare Stimme,
richtig,
sehr erfolgreich.
Richtig.
Das haben wir ja beide ja gemein, natürlich.
Natürlich. Ja, was man uns auch nachsagt, das kann ich wiederum nicht bestätigen, unnahbar und ungeduldig. Wie ist das bei Ihnen?
Für unnahbar halte ich mich nicht und für ungeduldig, nee, ehrlicherweise auch nicht. Es gibt, glaube ich, noch so einen weiteren Punkt, der auf den an den Raststätten immer zu findenden Zuckerstückchen draufsteht. unter den positiven Eigenschaften, dass man auch sehr darauf bedacht ist, keine Hierarchien in seinem Leben zu haben. Oder man einfach
richtig,
ein Problem hat mit Hierarchien und man Ungerechtigkeiten nicht mag und dass man sehr auf die Zukunft auch schon ausgerichtet ist, eigentlich immer einen Schritt weiter als andere.
Richtig.
Das kann ich für mich ehrlicherweise auch bestätigen. Wie ist das bei Ihnen?
Das ist auch genauso, 1:1.
Also deshalb, siehste?
Ich erkenne Wassermänner ehrlich gesagt auch sofort.
Von welcher Dekade reden wir denn?
Ich habe am 17. Das ist die letzte Dekade.
Genau, ich bin in der zweiten.
Richtig.
Genau. Die im Januar wollen wir jetzt mal links liegen lassen,
absolut,
die gelten ja nicht.
Nee, also
von welchem Aszendenten reden wir noch gleich?
Wir reden noch gleich bei mir vom Aszendenten Schütze.
Nicht schlecht, sogar
oder?
Sehr gut.
Ja, und die Sonne im Zwilling. Und Sie?
Die Sonne im Zwilling, das tut mir leid. Also so weit bin ich jetzt noch nicht vorgedrungen. Ich weiß aber, dass mein Aszendent, und das ist wiederum für meinen Beruf ja dann, glaube ich, ganz gut, der Löwe ist.
Mhm. Ja, das ist eine tolle Kombination, das ist wahr. Lassen Sie uns mal einen kurzen Blick zurück auf dieses unsägliche Corona-Jahr 2020 werfen. Woran haben Sie denn da gerade gearbeitet, als der erste Lockdown über uns kam, kurz nach der Berlinale war das?
Ich drehte da gerade den zweiten Teil von Huibu, das Schlossgespenst. Huibu und das Hexenschloss, der kommt nächstes Jahr ins Kino für die Warner. Und wir waren zu der Zeit gerade in Prag und haben da in riesigen Kulissen mit unglaublichem Aufwand versucht, unseren Film irgendwie zu drehen. Und da fuhr uns dann der Lockdown dazwischen. Wir waren in Prag dann die letzte ausländische Produktion, die da noch gedreht hat. Da sind sehr viele US-amerikanische Produktionen und auch viele andere europäische Produktionen. Und die waren schon mit fliegenden Fahnen, hatten die schon längst Land und Kontinent verlassen. Mhm. Und wir haben bis zum Schluss noch durchgehalten, immer gut getestet und mit nur einem positiven Fall in der Komparserie, die dann ausgetauscht werden musste. Und irgendwann ging es dann einfach nicht mehr, aus versicherungstechnischen, aber auch aus menschlichen Gründen, weil unsere tschechischen Kolleginnen und Kollegen das irgendwie zu Hause nicht mehr erklären konnten, dass hier noch, ja, dass Papa oder Mama hier noch weiter auf Arbeit sind und die anderen irgendwie alle schon längst abgezogen wurden. Und dann wurde diese Produktion um einige Monate geschoben und später dann wieder aufgenommen.
Wie fühlte sich denn für Sie ganz persönlich diese Vollbremsung an?
Krass, sehr krass. Aber es fühlte sich für mich vor allem um der Kolleginnen und Kollegen willen krass an, die dann teilweise bei denen Anschlussprojekte wegbrachen, zu denen es auch nicht mehr gekommen ist, die teilweise keine Ausfallentschädigung bekommen haben. Das tat mir vor allem weh und leid. Bei mir selbst war es so, dass dann andere Filmvorhaben einfach geschoben wurden und ich das große Glück hatte, dann das eine oder andere Buch, das ich die Freude hatte, zum Hörbuch zu machen, dann einfach vorgezogen habe.
Mhm.
Insofern war das bei mir dann eigentlich nur so eine Art Rochade in der Arbeit. Aber der Vorgang an sich war schon ein unerhörter und ich hoffe, glaube ich, mit vielen Millionen Menschen zusammen, dass wir das nicht nochmal erleben müssen.
Und dennoch ist es ja auch für Wassermänner gerade fast unerträglich, so ausgebremst zu werden. Freiheitsliebend, nicht mehr das machen zu können, was man will, was man vorhat.
Das stimmt. Andererseits haben wir beide, ich nehme sie jetzt einfach mal mit dazu, so gut kennen wir uns, nämlich seit exakt 8 Minuten,
genau,
dass wir mit unserer Freiheit aber immer was anzufangen wissen. Insofern ist das für uns jetzt kein großes Fremdwort, vor dem wir irgendwie Angst haben, weil uns ist jetzt hier irgendwie eine Struktur weggebrochen. Wir sind, glaube ich, sehr begabt darin, uns wieder eine neue Struktur zusammen zu improvisieren. Insofern muss ich mich jetzt, was das Klagen anbelangt, in der Schlange wirklich hinten anstellen.
Es war ja trotz allem ein sehr besonderes Jahr. Hat das was mit Ihnen gemacht und die Sicht vielleicht auf Dinge auch verändert?
Ja, total. Also die Einschränkungen und das Böse, was das Virus mit sich gebracht hat, ist ja hinlänglich bekannt. Und es ist immer schwierig, im Zuge dessen dann davon zu reden, dass es auch vielleicht, dass mit dem Ganzen auch das eine oder andere positive Momentum noch abtrotzen konnte, weil das immer gleich so zynisch klingen könnte. Trotzdem wage ich es mal in der Hoffnung, dass es eben nicht zynisch ankommt. Ich habe beispielsweise in der Zeit sehr genossen, dass am Himmel einfach mal keine Flugzeuge flogen. Hm. Ich habe sehr genossen, lesen zu können, dass vor Sardinien Delfine gesichtet wurden. Ich habe mich für die Venezianer gefreut, dass im Canale Grande, dass sie auf einmal wieder bis auf den Boden gucken konnten. Ich habe mich gefreut, dass auf Satellitenbildern, die China zeigten, man auf einmal riesige Millionenstädte wieder erkennen konnte, die eben nicht mehr gefangen waren in irgendeiner Schmutzblase. Diese Vollbremsung hat Mutter Erde, glaube ich, schon gut getan. Und das war so ein bisschen was Positives, was ich dem Ganzen abgewinnen konnte.
Und hat es Sie auch dankbarer, demütiger gemacht, so für die kleinen Dinge des Lebens, die man sonst so als selbstverständlich ansieht?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Also Stichwort Freiheit, den Begriff haben wir ja jetzt schon fast überstrapaziert. Aber da wurde einem natürlich nochmal auf unfassbare, eindeutige Weise klargemacht, was es bedeutet, eigentlich in einem freiheitsliebenden Land leben zu dürfen, wo auch Freizügigkeit und so weiter ganz groß geschrieben werden, wo man jetzt auf einmal so ein bisschen an die Scholle gebunden war. Und das ist dann auf einmal ein Gut oder sind auf einmal Güter, die einem bisher immer so als normal und automatisch vorhanden vorgekommen sind. Und auf einmal stellt man fest, nee, das will sich jeden Tag erarbeitet sein. Mhm. Und das hinterlässt natürlich Spuren von, ja, den gerade genannten Dankbarkeit und Demut bei einem.
Sie sind in Wuppertal geboren und aufgewachsen, als jüngstes in der Familie so ein klassisches Nesthäkchen, verwöhnt und betuddelt.
mit welcher Antwort habe ich jetzt eine Chance? Ja, natürlich. Also wie das halt so ist, katholischer Beamtenhaushalt. Und dann kommen zwei Mädels und man freut sich, ja, alles schön gut. Aber so ein Junge wäre natürlich jetzt noch die Kirsche auf der Sahne. Und dann kommt er auch noch. Ganz hat man dem Braten anscheinend nicht getraut, sonst würde ich mit zweitem Namen nicht noch Maria heißen.
Sie aber heißen irgendwann stellte sich alle drei Maria, ne?
Das stimmt, aber ich halt auch.
aber nur mit zweitem.
Das stimmt. Und es ist auch nicht mein Rufname, das stimmt. Und irgendwann stellte sich dann tatsächlich raus, nein, es ist ein Junge, tatsächlich. Und ja, ich war natürlich dann, klar, das Nesthäkchen und die Großeltern haben sich gefreut und Stammhalter und bla und was man alles damals noch so für Begriffe in den Mund genommen hat, die es heute, glaube ich, im Duden gar nicht mehr gibt. Ja, aber wir müssen auch die Kehrseite sehen. Es war für mich natürlich auch nicht immer einfach mit zwei größeren Schwestern.
Oh.
Möchte jetzt, ja, oh, genau, wir können da ruhig eine kurze Gedenkminute einlegen.
Ja.
Es ging jetzt nicht so weit, dass ich die Klamotten meiner Schwestern auftragen musste.
Nicht.
Aber die haben nicht. Aber die haben sich jetzt nicht gerade darum gerissen, sich um den kleinen Bruder zu kümmern. Ne? Mhm. Ich war also früh schon auf mich selbst gestellt und konnte mein Wassertum da schon trefflich lernen, denn hatte immer genügend Freizeit und Freiheit, weil mit mir ja keiner was zu tun haben wollte. Es waren ja meine Schwestern.
Und diese katholische Erziehung, hat sie die in irgendeiner Weise nachhaltig geprägt?
Ich habe mich trotzdem prächtig entwickelt, wie ich finde. es war nicht alles schlecht, kann man vielleicht sagen. Nein, um noch einen ernsthaften Versuch, eine Antwort zu wagen. Ich habe sehr lange mit dem Gedanken gespielt, Priester zu werden, wohlgemerkt katholischer Priester.
Nicht ihr Ernst.
Ja, und das dachte die katholische Kirche, glaube ich, auch nicht ihr Ernst. Und irgendwann stellte ich dann fest, dass es da dieses Wort gibt, das mit Z anfängt und Ölibat aufhört. Mhm. Und dann habe ich irgendwann auch meine erste Freundin kennengelernt. Und ja, dann hatte mich die Fleischeslust leider schon versaut.
Und dann war es rum.
Aber es war eine Zeit lang, spielte ich also wirklich mehr als ernsthaft mit dem Gedanken, Theologie zu studieren. Ich war auch bei uns in der Pfarrgemeinde in Wuppertal Messdiener, Ministrant, Oberministrant, dann auch Lektor. Mhm. Habe auch gesungen, vorgesungen. Zur zweifelhaften Freude vieler. Und ja, vielleicht habe ich da auch schon so ein bisschen Blut geleckt, was es bedeutet, vor Leuten zu performen.
Wann und wie haben Sie denn entdeckt überhaupt, dass die Schauspielerei und auch ins Komödiantische, Kabarettistische, dass Sie dafür ein Feeling haben?
Also ich würde da, glaube ich, der katholischen Kirche jetzt zu nahe treten, wenn ich tatsächlich behaupten würde, es hätte daran gelegen, wobei die Inszenierung dort natürlich viel mit Theater und so zu tun hat, mit Theaterdonner und mit Glockenläuten und Weihrauch, was dann irgendwie Nebel ist, Theaternebel und Nebelmaschine, mit der im Theater gearbeitet wird. Aber letztlich hat es da, glaube ich, nicht begonnen, sondern in der Schule dann, auf dem Gymnasium, an das ich ging. Da gab es nämlich dann irgendwann die sogenannte Projektwoche, wo man sich dann für ein Projekt kurz vor den Sommerferien entscheiden musste, was man da macht. Und da ich nie so jemand war, der sich so für eine Sache oder für zwei Sachen besonders interessiert hat, sondern für vieles immer so ein bisschen, ist, glaube ich, auch typisch Wassermann.
Hm. Bis auf Mathe, Physik und Chemie, oder?
Das ist richtig. typisch, klar, ich bin ja ein Mensch.
Ja, klar.
Dann habe ich mich damals für das Projekt Kabarett entschieden, ganz genau. Und da haben wir dann, wir Klassenkameraden mit einem Lehrer zusammen, aber auch unter professioneller Anleitung eines damaligen Dramaturgen von den Wuppertaler Bühnen, haben wir dann ja ein Kabarettprogramm zusammengestellt. Und als das dann zur Aufführung kam vor dem brutalst denkbar schlimmsten Publikum, nämlich Klassenkameraden, Kameraden, Eltern, Schwestern und Lehrer, der absolute Horror, gelebte Horror, stellte ich dann auf einmal fest, huch, das ist zwar Horror, aber das macht ja totalen Spaß.
Und wenn du es hier kannst, kannst du es überall.
Ja, so weit gingen meine Gedanken damals noch nicht. Dann kann ich auch mit dem RBB irgendwann mal ein Gespräch führen, wenn ich das sogar hier schaffe.
Richtig.
Nein, so weit gingen meine Gedanken damals noch nicht. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, wow, hier kann ich so meine Energie und meine Lust am Fabulieren und am Spielen tatsächlich ausleben. Und ja, so habe ich das dann irgendwann kultiviert in Gestalt dessen, dass ich Theater auch mitbegründet habe in Wuppertal, das zu meiner Freude bis heute noch besteht. Und irgendwann dann eben auch professionalisiert, indem ich versucht habe, ja, meine Brötchen damit zu verdienen, was lange Zeit nicht sehr einfach war.
Hatten Sie Vorbilder, sowas wie Loriot?
Damit haben Sie gleich den Großmeister genannt.
Ja.
Ich muss sagen, dass der bis heute mein Vorbild ist. Der ist nun wirklich zeitlos in seinem Schaffen. Und das macht ja, glaube ich, jede große Kunst aus, dass sie zeitlos ist. Aber ich hatte tatsächlich viele unterschiedliche Phasen. Ja, ich bin schon sehr sozialisiert worden mit Otto Waalkes. Wir hatten alle Schallplatten von dem zu Hause, haben alle Sketche mitgesprochen. Meine Eltern hatten noch aus den 60er Jahren das große Heinz Erhardt Buch zu Hause.
Auch
da habe ich ganz, habe ich ganz viele Gedichte damals auswendig gelernt. Das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle, doch manchmal endet es auch bei Stolchen in einer solchen und solche Sachen.
Yeah.
Das war einfach großartig. Dann kam irgendwann Dieter Hallervorden mit Nonstop Nonsense. Das war ja ein Straßenfeger damals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Comedy, den Begriff gab es damals ja noch gar nicht. Und er hat allen gezeigt, wie das geht. Physical Comedy deutscher Provenienz, einfach großartig. Also die Jungs haben mich schon sehr geprägt und ich habe mich dann auch dabei ertappt, wie ich dann Klimbim und so ein Zeugs wahnsinnig gerne geguckt habe. Ja, da ist, glaube ich, das eine oder andere dann hängen geblieben bei mir.
Und trotzdem haben Sie nach dem Abi erstmal Bankkaufmann gelernt.
Auf den sanften Druck meiner Eltern.
Ja.
Das ist ja der Klassiker so. An dem Punkt haben wir ja, glaube ich, alle dieselben Eltern, zumindest wir dieses Jahrgangs, so 60er Jahre, du sollst was Sicheres lernen. Meine Eltern, Kriegsgeneration, die Stunde Null erlebt und die ganzen Nachkriegswirren und Grausamkeiten. Und das ist klar, dass die auf ihre Weise sozialisiert mir das dann mitgegeben haben. Und ich bin ihnen da auch durchaus dankbar, dass sie da so ein bisschen hinterher waren, dass der Junge was sogenanntes Vernünftiges erstmal macht. Aber gut, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit und wer hätte gedacht, dass das letztlich dann doch das Unvernünftigste war, was ich je habe machen können. Weil es war dann, glaube ich, getreu Saint-Exupéry, man sieht nur mit dem Herzen gut, vielleicht doch die richtige Entscheidung, dass ich nämlich auf dieses mein Herz gehört habe und nach der Banklehre dann mich der Schauspielerei wieder zugewendet habe. Weil ich bin ziemlich sicher, wenn ich bei der Bank geblieben wäre und ich habe damals meine Ausbildung bei einer großen deutschen Bank gemacht, wäre ich, glaube ich, ja, erstens hätte ich jetzt nicht das Vergnügen, mit Ihnen zu reden. Und zweitens hätte sich mein Leben, glaube ich, auf eine eher unschöne Weise entwickelt, weil ich mir zuwider gehandelt hätte.
Aber Sie haben das immerhin als Jahresbester absolviert, also schon so ein bisschen ehrgeizig, oder?
Ich glaube, die anderen waren so schlecht. Das lag nicht an mir, dass ich so gut war.
So, dann kommen wir mal auf die vielen vergeblichen Versuche und Bewerbungen an Schauspielschulen. Was hat Sie denn da getrieben, dass Sie den Mut und dieses Durchhaltevermögen hatten, gesagt haben, Mensch, ich kann's doch, aber die müssen es doch irgendwann mal merken.
Der Wassermann? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht war das schon der Löwe-Anteil, dass ich da gebrüllt habe und gesagt habe, Leute, ihr müsst doch sehen, was ich kann. Ja, das würde ich mir im Rückblick jetzt so schön reden. Das war zu der Zeit natürlich die Katastrophe, überall Absagen zu kriegen, überall dasselbe zu hören. Das ist nicht gut genug, was sie da machen. Es gibt noch andere Berufe, die mit S anfangen. Es muss ja nicht unbedingt der sein. Ich bin auch überall in der ersten Runde rausgeflogen. Anderen Schauspielschulen war ich dann schon wieder zu weit, weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt ja schon sehr viel Theater in Wuppertal gespielt. Und eine Schauspielschule möchte halt ein kleines, zartes Pflänzchen haben, aus dem diese Schule dann quasi den Eleven oder die Elevin selbst zur Blütereife heranreifen lässt, um dann sagen zu können, so, das ist einer von unserer Schule. Und ja, das war schlimm, war richtig blöde. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja Leute, dann muss es irgendwie ohne euch gehen. Ich will das nämlich gerne werden. Und ich lasse mir das durch euch jetzt nicht verhageln. Und dann habe ich mich halt, ja, habe ich erstmal Zeta Mordio geschrien und musste schon gucken, auch dass ich daran nicht verzweifle. Ich meine, ich wollte diese Lehre einfach haben. Ich wollte dieses handwerkliche Rüstzeug mir einfach drauf schaffen, weil es ist ja nun mal ein Lehrberuf. Und dann habe ich mich halt gleich nolens volens an den Theatern beworben.
Genau, und dann ging es ans Theater in Dinslaken.
Als vollkommen erstes. Richtig, genau. Und Dinslaken, genau. Keiner weiß, dass es diesen Ort gibt.
Nee.
Noch weniger wissen, dass das ein Theater hat. Und aber alles stimmt. Es gibt Dinslaken. Es ist ein kleines, leicht verschlafenes Städtchen am Niederrhein, unweit von Duisburg, was vielleicht mehr Leuten was sagt. Und dort gibt es das Landestheater Burghofbühne im Kreis Wesel. Und das ist, glaube ich, die kleinste Landesbühne Deutschland. Die ist so klein, dass wir den Bus, mit dem wir dann zu den einzelnen Abstecherorten gefahren sind, um dort unser Theater zu spielen, selber fahren mussten. Wir hatten also noch nicht mal einen Fahrer. Und da habe ich eine Menge gelernt. Ich habe auch eine Menge gelernt, wie es nicht geht. Aber alles ist ja immer für irgendwas gut. Und ich blicke auf diese Zeit, aber im Rückblick verklärt sich ja auch immer vieles, aber dennoch mit einer Dankbarkeit zurück. Und habe mich da, wie in so viele meiner Engagements, einfach reingelogen, indem ich in meine Vita geschrieben habe, ich hätte eine Ausbildung. Das war aber auch ja nicht, war ja auch nicht ganz gelogen. Ich hatte ja die Bankausbildung.
Im weitesten Sinne ist das ja vollkommen richtig.
Und Gott sei Dank hat dann keiner mehr groß nachgefragt. Ja.
Ich kann mich noch gut dran erinnern an das berühmte Theaterstück Männerhort, damals hier in Berlin, auch schon mit Pastewka. Ich finde überhaupt, Sie beide sind eigentlich ein Dreamteam.
Dankeschön, das richte ich dem Kollegen gerne aus. Ja, das hat auch damals viel Spaß gemacht, Männerhort mit Michael Kessler noch und Jürgen Tonkel zusammen. Das haben wir ja auch Ewigkeiten dann gespielt, sind damit auch auf eine kleine Tournee gegangen. Und dass Bastian Pastewka und ich ganz gut konnten, konnten wir dann ja auch nochmal auf sehr erfreuliche Weise in unserem Zweiteiler die Weihnachtsmänner unter Beweis stellen.
Gucke ich jedes Jahr zu Weihnachten übrigens. Ich bin das.
Sie sind das, genau. Ja, und das war beispielsweise auch eine tolle Erfahrung. Und da haben wir, glaube ich, ganz gute, wie sagt man, Synergiekräfte freigesetzt zusammen.
Da haben Sie auch die goldene Kamera dafür gekriegt und womit mit Recht. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück zu 2004, denn die Weihnachtsmänner waren ja 2008, 2004. Dann ging's los mit der Staffel Stromberg. Und das war eigentlich auch so der erste Moment, wo ich sie so richtig wahrgenommen habe, sage ich mal so. Vorher war das noch nicht so prägend, aber dieses Stromberg, das habe ich tatsächlich geliebt. Und das ist ja auch wirklich ein ganz besonderes Format.
Das stimmt. Dem einen oder anderen war meine Nase vielleicht vorher schon ein bisschen bekannter geworden über Ladykracher mit Anke Engelke damals auf Sat.1. Das war eigentlich so das Erste, womit ich so ein bisschen in die Öffentlichkeit getreten bin.
Und das auch ausgezeichnet wurden. Ich meine, was Sie machen, ist irgendwie immer irgendwie erfolgreich.
Ja, Gott, man kann nicht alles haben, aber nein, das ist natürlich eine große Freude gewesen. Das hing natürlich vor allem dann damals schon mit dieser ungeheuren Strahlkraft und dem Talent von Anke Engelke zusammen. Und die Jungs und Mädels haben es damals einfach geleistet, ein super Ensemble um sie herum zu casten. Und zum Glück fiel da immer genügend Licht auch auf das Ensemble um Anke herum ab. Und deshalb mir dann die Möglichkeit da, 3 Jahre lang ziemlich erfolgreich gemeinsam Ladykracher zu machen, was dann zu Ende ging oder zumindest eine Pause machte, weil Anke ihre eigene Late-Show bekam. Und da war dann erstmal großes Zähneknirschen bei uns allen angesagt, weil wir natürlich hofften, dass es in eine weitere Staffel geht. Und wie es so schön heißt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Oh ja.
War es zwar so, dass ich dann auch zu den Zähneknirschern gehörte, aber einem Produzenten und Autor aufgefallen war, der mir dann so ein einseitiges Treatment auf den Tisch gelegt hat und mich gefragt hat, ob das was für mich sei. Und das hatte den Titel Stromberg. Und jetzt möchte ich fast sagen, der Rest ist Geschichte.
Absolut.
Ich habe mir das dann.
Aber haben Sie das sofort gespürt, das ist es?
Nee, gar nicht. Im Gegenteil, ich bin, glaube ich, Zeit meines Lebens immer eher von einer großen Unsicherheit so geprägt und immer erstmal vorsichtig, fast übervorsichtig, zwar neugierig, aber immer mit so einem, ich glaube, schon gesunden Skeptizismus auch ausgestattet, oder Skepsis ausgestattet. Und habe damals meinen Produzenten, also Ralf Husmann ist das, den habe ich damals dann gebeten, mir diese Rolle nicht anzuvertrauen, sondern mich zum Casting einzuladen unter vielen anderen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich dafür geeignet bin, ob ich der Richtige bin und so weiter. Und dann hat er ein Casting gemacht und dann bin ich wie jeder andere Kollege, der gecastet wurde, zu diesem Casting auch eingeladen worden. Und habe dann beim Vorbereiten, beim Spielen und beim Arbeiten mit der Kamera gemerkt, dass das tatsächlich ein faszinierendes Format sein könnte.
In diesem Jahr gab es ja dann, wie es immer so schön heißt, so ein Serien-Comeback, nämlich der Thilo Neumann und das Universum. Das ist ja so ein bisschen das Gegenstück eigentlich zu Stromberg.
Ja, das stimmt. Das lief auf TV Now und dann nochmal auf Vox. Das kann man so sagen. Ja, da habe ich jemanden gespielt, der eigentlich von Hause aus sehr empathisch ist. Also jetzt vielleicht nicht gerade eines der vorzüglichsten Eigenschaften eines Bernd Stromberg, der so ein bisschen hadert mit seinem Beruf, der alkoholkrank ist, stark selbstmordgefährdet, dessen Ehe in die Brüche gegangen ist, eine gemeinsame Tochter gibt es. Er ist überdrüssig seines Lehrerberufes auch, weil er das Gefühl hat, er kommt an die Jugendlichen nicht richtig ran. Das ja, war schon ein Gegenformat, ein Gegenentwurf dazu, das kann man so sagen.
Was muss denn überhaupt eine Rolle haben, dass sie packt, dass sie sofort dann auch sagen, Mensch, das würde ich gerne machen?
Sie muss sich schon möglichst unterscheiden von dem, was ich schon mal gemacht habe. Sie glauben gar nicht, wie im Fahrwasser Strombergs und auch damals im Fahrwasser Ladykrachers, wie viele eigene Sketchformate und andere Büroformate ich angeboten bekommen habe, die ich dann mich sehr dankbar und geschmeichelt fühlend dann alle, aber händeringend abgelehnt habe.
So nett, dass Sie fragen, aber nein, danke.
Ja, genau. Total schöne Idee, lassen wir besser sein. Weil, ja, das ist aber, glaube ich, schon auch ein bisschen Kern meiner Antwort, weil ich das ja schon gemacht habe. Und ich kann ja nicht erwarten, dass sich Publikum kurzweilt, wenn ich mich bei dem, was ich tue, schon langweile.
Richtig. Sie machen ja auch Synchronisation. Da habe ich Sie noch gut in Erinnerung. Willkommen bei den Stieß. Da haben Sie den Hauptdarsteller synchronisiert. Und das war ja nicht besonders leicht mit diesem Akzent oder mit diesem komischen Sprechen. Wie haben Sie sich denn da angenähert?
Ja, das war tatsächlich nicht ganz einfach. Da hat unsere tolle Drehbuchautorin und auch Regisseurin in Personalunion hat da schon eine genialische Idee gehabt, nämlich in der deutschen Synchronisation eine Fantasiesprache einfach zu entwickeln. Mhm. Und ähnlich klingt dieser Stie-Dialekt ja auch an den französischen Ohren, wie eine Fantasiesprache. Und die hatten lange überlegt, ob sie das einfach transferieren sollten ins Schwäbische oder nach Norddeutschland oder so. Das wäre alles ganz grauenhaft geworden, weil der Film ja nun mal in Frankreich spielt und die dann da irgendwie sächseln, schwäbeln oder Norddeutsch snacken zu lassen, das wäre ganz furchtbar geworden. Und so kam man dann auf diese tolle Idee, so eine Kunstsprache zu entwickeln. Ja gut, wie habe ich mir die drauf geschafft? Üben, üben, üben. Das ist halt dann Bestandteil der Arbeit, dass man sich mit diesen Dingen dann auseinandersetzt, beschäftigt und dann kommt irgendwann der D-Day und man muss abliefern.
2017 dann mit Sönke Wortmann die Neuverfilmung Der Vorname, auch ein großartiger Film. Und jetzt stehen Sie gleich zweimal in unseren Kinos, hätte ich fast gesagt, mit zwei Kinofilmen am Start. Mhm. Der erste wieder mit Sönke Wortmann. Sollte ja letztes Jahr schon starten, nämlich Contra. Und ich durfte den Film schon sehen, ist auch wieder ein großartiger Film. Da sind Sie in der Rolle eines, auch wieder, würde ich mal sagen, recht unsympathisch wirkenden Uni-Professors, ungeliebt, Rassist. Sagen Sie mal selbst, was ist das für ein Typ?
Ja, so ein paar Begriffe haben Sie ja schon in den Ring geschmissen. Die hätte ich so jetzt nicht gesagt, aber es ist spannend, dass Sie den Film sehen und dass die Figur dann auch so sehen. Das bleibt Ihnen auch ganz unbenommen. Ich würde Ihnen jetzt erstmal nicht als Rassisten bezeichnen. Dieses Etikett, diese Belabelung trifft, glaube ich, auf ihn nicht vollumfänglich zu. Kriegt da diese Erstsemesterstudentin, gespielt von der Nilam Faruk, die weibliche Hauptrolle spielt, bei ihrer ersten Vorlesung, weil sie zu spät kommt, sein Fett weg. Und er dreht die da auf links und zieht sie auch auf und da macht er dann halt auch migrantische Witze und so weiter.
Denn es ist aber eine arabische Studentin, das muss man an der Stelle schon mal sagen.
Genau, ja. Genau. Aber ich glaube, das kommt nicht aus einem wirklich vorhandenen Rassismus, sondern das kommt aus der Freude an Provokation. Und wenn da jetzt ein blonder Typ mit ganz viel Metall in Nase und Ohren reingekommen wäre, ein Mann, dann hätte er den auf links gedreht und hätte sich über den lustig gemacht und hätte da irgendwelche auf dessen Kosten schlimme Sachen gesagt, darüber, wie er denn aussieht. Es ist gar keine Frage, dass hier jemand seine Macht missbraucht. So fängt ja alles Unglück an, wie wir ja an allen Ecken und Kanten erleben müssen. Aber von Hause aus ist er, glaube ich, kein Rassist und ist sicherlich auch nicht als Zyniker geboren. Das erfahren wir dann ja im Film ein bisschen, warum er zu dem geworden ist, was er ist. Ich glaube, er ist so ein enttäuschter Romantiker, dem das Leben einfach auch an der einen oder anderen Stelle halt schon übelst mitgespielt hat.
Wir sprechen mal noch ein bisschen über die Geschichte. Denn ausgerechnet er wird dann dazu verdammt, diese arabische Studentin für die Prüfung zu coachen. Und das ja doch mit sehr seltsamen Methoden. Erstmal finde ich schon die Frage, als Ihr Direktor Ihnen das sagt, wo Sie sagen, ach, haben Sie denn nicht irgendeinen anderen Randgruppenchinesen, den ich coachen könnte? Also ja. Ich meine, alleine da auch schon die Dialoge sind ja wieder großartig.
Die Dialoge sind großartig und weil Sie eingangs fragten, was ist es, was mich dann packt und mich dann eine Sache auch zusagen lässt, das ist natürlich erstmal eine Figur, die mich irgendwie ansprechen muss, aber dann ist es letztlich natürlich auch Geschichte und dann müssen wir natürlich auch an den Feinschliff gehen, wie sind Dialoge geschrieben, wie sprechen Figuren und das hat mich hier gleich auch an der richtigen Stelle abgeholt, weil das hatte alles so ein schnelles Lesetempo, dass ich dachte, hieraus kann einfach nur ein hochintelligenter, sehr unterhaltsamer Film werden. Und dann ist es klar, dass man eins und eins zusammenzählt und sagt, Mensch, Sönke, das muss ich ja geradezu machen. Das will ich nicht nur machen, das muss ich machen.
Ja.
Und der macht zum Glück dann eine Entwicklung ja auch durch meine Figur. Und nur noch mal fürs Protokoll, diese Idee, sich quasi über diese migrantische Erstsemesterstudentin reinzuwaschen, kommt nicht von ihm, sondern von seinem Dekan. Also es gibt neben ihm noch größere Ärsche.
Und es gibt so ganz wunderbare Szenen. Eine meiner Lieblingsszenen ist zum Beispiel, wo sie beide da stehen und sie sagen dann, sie sind jetzt, man bemerke, Dietmar Bohlen. Und sie sagt dann, und sie sind jetzt Bushido. Und sie sagen, was ist denn ein Bushido?
Ja, Spaß muss sein und das erzählt, abgesehen davon, dass es einfach sehr komisch geschrieben ist und sich mithin dann auch sehr komisch spielen lässt, erzählt das natürlich auch was über die Lebensferne unseres Professors.
Eine meiner Lieblingsszenen ist auch die, als sie diese Studentin dann kurz vor der Prüfung so locker machen wollen und sie beide vor dem Hörsaal miteinander tanzen. Das ist so komisch, dass ich mich wirklich gefragt habe, mussten sie da in der Szene oder beim Drehen nicht selber zusammenbrechen vor Lachen?
Jein, es ist an so einem Drehtag ist ja doch immer auch stressig irgendwie. Ein Drehtag kostet ein Geld und da steht dann irgendwie ein 30, 40-köpfiges Team und der eine oder andere guckt schon auf die Uhr und der Kameramann sagt, wir sollten die Szene jetzt schnell drehen, gleich ist das Licht weg. Andere haben Hunger, andere haben vielleicht schon gegessen, aber es schmeckte nicht. Also da kommen ja viele Befindlichkeiten zusammen und man muss sich dann schon immer sehr fokussieren und sehr konzentrieren und da ist es meiner Kollegin, der Nilam und mir Gott sei Dank immer geglückt, dann auch sehr fokussiert und konzentriert zu arbeiten. Also wir waren jetzt beide zum Glück nicht so die Wurzel selbst, die sich da gegenseitig immer versucht haben, zum Lachen anzustecken, weil wir einfach wussten, Leute, wir müssen hier auch fertig werden, die Szene in den Kasten kriegen. Und dann, ja, das unterscheidet vielleicht dann auch nochmal einen Profi vom Amateur, dass man seine Hausaufgaben macht und vorher viel bei der Leseprobe vielleicht schon viel gelacht hat und so. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, ja, dass man sich zusammenreißt.
Also ich habe tatsächlich viel gelacht, ich habe Tränen gelacht, Contra, ein ganz großartiger Film, jetzt ab Donnerstag in unseren Kinos. Und dann haben Sie noch einen Film am Start, Es ist nur eine Phase, Hase. Da geht es um Alterspubertät und auch da wieder großartige Dialoge.
Ja, sagt sie Ihnen der Begriff der Alterspubertät vorher schon was?
Nein. Finde ich aber sehr schön.
Ja, fand ich auch. Also ich fand ihn auch ein bisschen sperrig, kann mich aber immer mehr damit anfreunden. Und genau, erzählt wird die Geschichte eines Bestseller-Autors mit Schreibblockade. Im besten Jahr, man würde vielleicht neudeutsch Midlife-Crisis sagen, nennt es aber neudeutsch anscheinend Alterspubertät. Und der neben Sinn- und Lebenskrise und Schreibblockade auch noch eine Ehekrise hat. Und man hat gemeinsame drei Kinder und meine Frau wird gespielt von Christiane Paul und man drückt gemeinsam da mal auf die Beziehungspausentaste und guckt, wie es eigentlich ohne einander ist, in der Hoffnung, dass man sich wieder fit macht füreinander. Und das ist schon, muss ich sagen, fühlte sich auch beim Spielen schon sehr, sehr lustig an und unserem Oscar-prämierten Regisseur Florian Gallenberger war es, glaube ich, auch sehr wichtig, eben nicht nur die Komödie auszuloten, sondern auch das Tragische und Dramatische, was Situation und Buch hergeben, in Szene zu setzen.
Auf jeden Fall zwei ganz tolle Filme. Contra und Es ist nur eine Phase, Hase. Alleine der Titel ist schon großartig. Wie sieht denn der restliche Teil des Jahres 2021 noch für Sie aus? Was haben Sie vor?
Ich hoffe gut.
Am liebsten gut.
Ich freue mich, wenn es den Filmen jetzt erstmal gut geht, wenn die ihr Publikum finden, und freue mich überhaupt, dass Kino wieder eine Chance bekommt und die Kinos wieder aufmachen dürfen und die Menschen zusehends und zunehmend das Kino für sich auch wieder entdecken. Man war ja so entwöhnt, dass man fast jetzt schon ein bisschen fremdelt. Und da dürfen wir, glaube ich, jetzt mit uns selbst und mit den anderen Menschen nicht zu streng sein und müssen uns allen einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ja, was steht noch an? Ich habe, glaube ich, genug gearbeitet dieses Jahr.
Was ist denn mit Urlaub?
Urlaub mache ich immer mal so zwischendurch, wenn es möglich ist.
2 bis 3 Tage?
Ja, genau, das reicht mir oft schon. Und da muss man natürlich auch mal gucken, was kann man überhaupt machen, wo spielen die Inzidenzen mit, wo bringe ich mich oder andere nicht in Gefahr und so weiter. Ich habe noch ein paar schöne Bücher vor, die ich zu Hörbüchern machen darf, und dann muss ich mich ja fast schon auf 2022 eben vorbereiten, weil dann Sönke Wortmanns Der Nachname als zweiter Teil zu Der Vorname ins Kino kommt, und der eben schon erwähnte zweite Teil von Huibu. Also es gibt noch einiges zu tun.
Christoph Maria Herbst, es war mir ein ganz besonderes Vergnügen. Es war unsere Premiere. Ich hoffe, nicht das letzte Mal und das nächste Mal dann hoffentlich hier bei mir im Studio. Würde mich
das
sehr freuen.
Das hoffe ich auch, aber es war auch so schon eine Freude. Einen schönen Abend noch.
Gab es irgendwas, wonach ich nicht gefragt habe, was Sie gerne noch beantwortet hätten?
1000 Sachen, aber dafür treffen wir uns dann einfach nochmal.
Das machen wir. Ich freue mich drauf.
Super.
Alles Gute für Sie.
Alles
bye
Gute.
Bye. Ciao, ciao. Tschüss.